Der kleine Salon. Kirschbier und Tomatensalat. Mit Simone Buchholz und Ole Specht.
Herzlich willkommen zu Folge 7 von Der kleine Salon, dem Kulturpodcast mit Ole Specht und Simone Buchholz. Simone Buchholz, das bin ich und ich bin Schriftstellerin und wohne mitten auf St. Pauli.
Sehr gut. Herzlich willkommen. Mein Name ist nochmal Ole Specht. Ich kann es nicht oft genug sagen, um mein Ego zu befriedigen. Herzlich willkommen bei Kirschbier und Tomatensalat. Wir sind hier zwei Kulturschaffende. Wir lernen uns kennen. Herzlich willkommen auch an unsere Hörerinnen und Hörer bei XFM gerade, die das gerade auf der Autobahn hören. Obwohl fairerweise, so lange Autobahn könnt ihr nicht fahren, weil es ist schon relativ, also so XFM ist dann irgendwann, ne, auch weg. So, ich glaube 50, 60 Kilometer weg von Hamburg, da hört ihr es nicht mehr. Aber wenn ihr jetzt gerade nach Hamburg reinkommt, könnt ihr jetzt mal dranbleiben, denn wir freuen uns, dass ihr da seid.
Total. Mein Gott, du bist so ein verdammter Profi, ey. Man merkt einfach, dass du so ein Showbusiness-Mensch bist.
Ich bin ein Showpony, ne?
Ja. Nein, ich meine das jetzt total, das ist total gut. Du bist oft so viel professioneller in diesen Dingen als ich. Obwohl ich so viel älter bin und so viel mehr Erfahrung habe im Leben und allem. Bist du einfach so viel professioneller.
Ja, danke schön. Stichwort Professionalität. Möchtest du mal professionell unser Thema vorstellen?
Ja, es ist nämlich ein, wie ich finde, sehr schönes Thema. Vor allem schön aufgeschriebenes Thema, wenn ich das wieder so aufgeschrieben habe. Das Thema heißt heute, Mut ist der schnelle Bruder der Angst. Die Kunst, Entscheidungen zu treffen.
Mhm. Ich habe dich gerade noch gefragt, sag mal, ist das eigentlich von dir? Weil ich das so gut fand. Und du hast so richtig gesagt,
ja. Habe ich geschrieben. Wieso?
Das hast du gut geschrieben. Ist vor allem so ein Titel, den ich schon ein paar Mal lesen musste, um mich richtig für heute vorzubereiten. Denn ich wusste beim ersten Mal nicht genau, in welche Richtung du eigentlich gehen möchtest.
Habe ich es zu kompliziert aufgeschrieben?
Nee, ich finde es gar nicht kompliziert, aber es ist sehr blumig und ich habe mich so in dem Satz verloren, weil ich den so schön fand. Ja. Aber du hast es ja auch für...
Das ist mein Trick.
Du hast es dann auch für mich als stumpfen Rezipienten, hast du es ganz gut gemacht mit dem Doppelpunkt Entscheidungen treffen. Du wusstest, okay, es geht um Entscheidungen heute.
Es geht um Entscheidungen treffen. Soll ich dir ganz kurz meine schönste Entscheidungsgeschichte erzählen? Die ist vollkommen jetzt sendungs- und themafremd, aber ich finde die immer so schön, immer wenn ich das Wort Entscheidung höre. Ich habe mal ein Interview geführt, da habe ich damals bei einem Magazin gearbeitet mit Bibiana Steinhaus, der Bundesliga-Fußball-Schiedsrichterin, die jetzt aufgehört hat, glaube ich, Schiedsrichterin zu sein.
Ja, und sie ist die erste Schiedsrichterin gewesen, die in der Bundesliga gepfiffen
genau,
hat.
Genau, und die hat damals noch, da waren wir beide noch einen Tacken jünger, da hat sie noch zweite und dritte Liga gepfiffen, durfte sie noch nicht Bundesliga pfeifen, weil Frau.
Natürlich.
So, und mit der habe ich ein Interview gemacht zum Thema Entscheidungen treffen.
Oh, super spannend.
Ja, weil ich dachte, wer muss schnell und ganz gerade Entscheidungen treffen? So, Schiedsrichter. Und die fand ich eh toll. Und dann hat sie so gesagt, naja, bereite mich natürlich immer auf die Spiele vor. Das hilft ja schon sehr, wenn man sich auf die Situation vorbereitet, in der man dann schnell und gut eine Entscheidung treffen möchte. Und da bereite ich mich auch auf die schwierigen Spieler vor. Und dann habe ich gesagt, schwierige Spieler, sagt sie, naja, ich pfeife ja zweite, dritte Liga, die sind alle noch ein bisschen jünger und dann sind die auch oft total emotional auf dem Platz und dann gibt's welche, die kennt man dann schon, dann weiß man, die sind halt besonders schwer zu erreichen mit Worten. Und dann habe ich, damals war mein Sohn, glaube ich, 4 oder 5, nämlich gesagt, apropos schwieriger Spieler. Ich habe auch manchmal das Gefühl, und da ging es dann jetzt schon nicht mehr um Entscheidungen treffen, aber es ist nur eine kleine Anekdote, auch manchmal das Gefühl, dass ich mit meiner Art der Kommunikation da so gar nicht mehr durchdringe. Und dann sagte sie, ja, das ist so dieses man dringt da nicht durch bei denen. Emotionale junge Männer brauchen ganz klare Ansagen. Und dann sagte ich, ja, ich spreche schon in sehr kurzen Sätzen. Dann sagte sie, keine zusammenhängenden Sätze.
Oh,
kurze,
das ist ja
knappe Befehle bellen.
Nein.
9 Meter, die Richtung, jetzt.
Okay.
Und das ist der Trick meines Lebens, nicht nur als Mutter, sondern immer in Kommunikation mit Männern. Also ich bin dann nach Hause gegangen und habe zu meinem Sohn gesagt, als ich ihn vom Spielplatz abgeholt habe oder vom Spielplatz kam, Badezimmer, Hände waschen, jetzt. Und als wäre so ein Chip angesprungen in seinem Kopf, hat er das erledigt und das funktioniert immer noch und es funktioniert tatsächlich auch bei meinem Ehemann und es funktioniert auch bei Männern, mit denen ich zusammenarbeite.
Wollte ich gerade sagen, hast du es bei mir auch schon angewendet? Wahrscheinlich. ohne dass ich es gemerkt habe. Ich bin doch einfach nur ein einfältiger Mann.
Das ist richtig der ist nicht toll.
Warum sitze ich hier? Ja, weil Simone mir vorher vor der Aufnahme gesagt hat, Ole, hinsetzen, reden, jetzt.
Es ist so einfach und sofort musst du keine Entscheidungen mehr treffen.
Ja, wirklich.
Das ist total schön.
Das ist gut.
Ja.
Das ist gut.
So viel dazu.
Ja, wie kriegen wir jetzt den Bogen zu deiner Arbeit?
Ich habe es ja gerade versucht. Keine Entscheidungen mehr treffen müssen, aber wir in unserem Job müssen natürlich permanent Entscheidungen treffen. Also die große Entscheidung ist natürlich sowieso der Moment, in dem du dich entschieden hast oder ich mich entschieden habe, ich pfeife auf die Festanstellung und das monatliche Gehalt, sondern ich begebe mich in dieses wahnsinnig unsichere Feld, auf dieses unsichere Kochfeld der Kulturarbeit. Das finde ich schon verdammt mutig von uns allen. Ich glaube, uns war das gar nicht so bewusst, als wir das getan haben. Oder
nee, wir haben da, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Ich bin da komplett reingerutscht. Ich habe das ja neben meinem Lehramtsstudium, bin ich ja in diese Musikbranche reingerutscht, was ja die komplett andere Richtung ist, nämlich sogar verbeamtet sein. Darauf läuft das Wahnsinn. Ja hinaus.
Finde ich das irre mutig, echt im Nachhinein.
Ja.
Auch wenn du da reingerutscht bist. Also ich habe damals tatsächlich meine Festanstellung gekündigt, die ich hatte. Ich habe eine ordentliche, ich habe ein Studium abgebrochen, aber dann war ich auf der Journalistenschule und dann war ich ein Jahr fest angestellt bei einem ganz tollen Magazin, Brand 1. Wirtschaftsmagazin, also sowas wie ein BWL-Studium, ist was richtig Handfestes.
Naja.
Und dann wollte ich aber unbedingt frei arbeiten und das war mit großem Mut und echt auch Zähneklappern und Heulen verbunden.
Du, das finde ich wahnsinnig mutig. Also weil das ist ja wirklich eine Zäsur, das ist das, was ich in meinem Leben, was es so oft nicht gab, nämlich so diesen Schnitt, nein, ich entscheide mich jetzt aktiv, das zu tun und das fängt jetzt an, sondern bei mir ist es ich bin viel so reingeschlittert. Und das stimmt, dass ich mich dann immer wieder versichert habe, ja, ich möchte das machen. Und nein, ich möchte nicht das machen.
Naja, der Mut ist aber, es einfach immer weitergemacht zu haben. Du hättest ja auch immer wieder kurz vor den jeweiligen Sommerferien sagen können, jetzt bewerbe ich mich vielleicht doch nochmal an der Schule und gehe einfach mal in diese safe Nummer rein. Und dann hört das Ganze, diese Angst mal auf, die... Ja. Also das ist ja dieses mit dem Entscheidungen treffen, weißt du?
Vielleicht kommt das noch, wenn ich zum ersten Mal meinen Rentenbescheid zugeschickt bekomme.
Oh, den finde ich.
Liebes Finanzamt, lasst euch mal ein bisschen Zeit noch damit. Das muss jetzt nicht, ist eh komisch, dass ich den noch nicht bekommen habe, spricht nicht dafür, was ich bisher eingezahlt habe. Aber lasst euch noch mal ein bisschen Zeit damit. Ich möchte noch in dieser Illusion weiter leben.
Wäre irgendwas. Aber genau. Ich glaube auch, dass im täglichen, in der täglichen Schwarzbrotarbeit, die du ja auch als Künstler, Künstlerin immer zu erfüllen hast. Also bei mir ist das Schreiben, bei dir das Songs schreiben, dann ins Studio gehen, das Produzieren, auf der Bühne sein. Das gehört ja alles zur Arbeit. Und da musst du ständig in der Lage sein, Entscheidungen zu treffen. Für eine Zeile im Text, für einen Ton, für ein Gesicht, das du präsentierst. Und ich frage mich immer, ob das, also ich kenne tatsächlich so viele Künstlerinnen und Künstler aus ganz unterschiedlichen Kochfeldern.
Mhm.
Ich finde, wir sagen das jetzt immer so statt Disziplinen und Sparten, wir sagen nur Kochfelder.
Finde ich gut.
Die alle so eine gewisse Entscheidungskraft haben.
Ja, muss man ja auch entwickeln.
Muss man. Also ich habe zum Beispiel einmal, weißt du, was mich immer total wahnsinnig macht, ist, wenn ich mit jemandem essen gehe und es wird so stundenlang die Speisekarte studiert und weiß ich nicht, soll ich das nehmen, was nimmst denn du, soll ich das nehmen? Es macht mich total wahnsinnig, weil ich mich immer ganz schnell entscheide und keine Angst davor habe, das Falsche zu bestellen, weil ich einfach stelle, ist bestellt, wird mir schon schmecken. Muss ich dann irgendwas draus machen, sonst bestelle ich mir halt noch ein bisschen Chiliöl oder sowas. Da wird schon was auf den Tisch kommen, wenn ich das jetzt, und ich werde nie vergessen, wie ich mit einem Kollegen von dir, mit Bernd Begemann, mal spät nachts im Mannwarmer war, zum chinesisch Essen nach einem Konzert von ihm und das ist noch gar nicht so wahnsinnig lang her und Bernd hatte seine Lesebrille nicht dabei und hat mir einfach diese unglaublich vielfältige, seitenlange Speisekarte gegeben und hat gesagt, such was aus.
Oh, das ist so ein Power-Move.
Boah, das fand ich echt mutig. Ich meine, gut, wir kennen uns auch lange und ich glaube, es war ihm klar, dass ich jetzt nichts Ekliges aussuche für ihn und dass ich auch so ein bisschen weiß, was ihm schmecken könnte.
Ich weiß vor allem, wie er es gesagt hat. Es war so ein such was aus. So wie er das so, er redet ja oft wie in so Filmen und so. Und er wird das auch mit so einer gewissen Gestik gemacht haben und so, hey, ich habe meine Brille nicht dabei. Such was aus für mich.
Nee, es war nicht die Showpersona. Es war wirklich einfach, scheiße, ich habe meine Lesebrille nicht dabei. ach, such du doch was aus für mich, Schatz. Okay. So, es war total nett und ich fand es aber echt, ja, Power-Move. Mhm. Und das ist so, das steht für mich so ein bisschen.
Und hattest du dann Probleme, für ihn was auszusuchen?
Überhaupt nicht. Nee. Überhaupt nicht. Also ich habe Vorspeise und Hauptspeise ausgesucht. Stark. Bier konnte er selbst bestellen. Okay. Nee, der trinkt ja gar kein Bier. Ich habe, glaube ich, Wein getrunken oder so, weiß ich nicht mehr. Aber das finde ich, das ist für mich, und ich kenne es bei ganz vielen Kolleginnen und Kollegen, dass die auch sehr schnell sich entscheiden können, wenn es um Essen geht. Und vielleicht ist das auch totaler Quatsch, aber ich glaube, wir haben lustig. Das so gelernt.
Ist so ein Küchenpsychologie-Ding gerade. Ja, grade, ist so aber
total Dr. Med. Psych Westentasch.
Nee, aber finde ich gut. Finde ich sehr gut. Und jetzt, wo ich drüber nachdenke, das kann ich auch.
Ich gucke in die Speisekarte, klapp zu, sag hier, ich nehm das. Ich gehe nochmal auf Klo, bestellt ihr für mich?
Ja, ja, stimmt.
Es ist ganz, und ich weiß nicht, also vielleicht hat das was damit zu tun, dass wir das so oft machen müssen.
Ja.
Und zwar vom Beginn unserer Karrieren an, also diesen Move zu machen, ich mache das jetzt.
Ja, ja, klar.
Ich lasse mir keine Angst einjagen davon, über das tägliche Arbeiten. Wenn du einmal mit Angst auf die Bühne gehst, wenn du einmal Angst davor bekommst, von einer Zeile oder was zu sagen, wenn du Angst davor hast, zu deutlich zu sein, zu entschlossen zu sein, dann hast du verloren.
Ja.
Du musst dich permanent gerade machen für das, was du machst und für dich. Und ich glaube, das ist so eine, es gibt so eine Entscheidungskraft.
Ja, auf jeden Fall. Das finde ich auch immer, das fand ich vor allem, als ich noch ich bin auch immer noch jung, ist ja völlig klar.
Als du noch ein Baby warst.
Nein, aber ich weiß, als wir angefangen haben, so mit der Band und vor allem so die ersten professionellen Schritte gemacht haben.
Da waren wir ja wirklich noch.
Ja, genau, wir waren sehr jung, irgendwie 19, 20.
Wie so Profifußballer, ne, die auch so jung so anfangen müssen.
Genau, aber im Unterschied zwischen zu Profifußballern, ich glaube schon, dass bei Profifußballern relativ schnell so Spielermanager und so dabei sind, die auch so einen geraden Weg vor Augen haben, war das bei uns so, dass wir wirklich so weittragende Entscheidungen alleine treffen mussten. Und ich weiß, dass ich das damals total krass fand, in so jungen Jahren dann so Sachen wirklich zu entscheiden und zu planen und so. Wieder der große Unterschied aber zwischen uns beiden. Ich hatte von Anfang an eine Band und wir haben von Anfang an die Sachen demokratisch entschieden. Ich glaube nämlich auch, wenn es diese Band nicht mehr geben würde, ich glaube, dass ich auch ein wahnsinnig guter Politiker werden könnte. Weil ich einfach in dieser Band so krass gelernt habe, demokratische Gespräche zu führen und versuchen, meine Meinung so gut es geht und dann aber doch durchzudrücken.
Du bist wirklich sehr gut darin, so anderen das Gefühl zu geben, dass du ihnen Gehör verschaffst.
Um dann, dass wir es dann doch so machen wie ich. Nee, aber das Gute ist, in meiner Band können das alle ganz gut. Und wir haben, aber das ist echt anstrengend.
Na, ihr habt es früh gelernt. Genau. Schau mal, als ich gekündigt habe damals meinen festen Job, war ich so alt wie du jetzt, glaube ich. Also das ist einfach irre früh und wahrscheinlich hat euch das schon wahnsinnig geholfen. Weil ich weiß noch, als ich meinen ersten Mietvertrag unterschreiben musste mit Anfang 20, bin ich fast gestorben vor Angst.
Ja.
So, also man muss das schon lernen. Das
ja,
ist nichts, was,
natürlich.
Also ich glaube nicht, dass jetzt Leute, die Musik machen oder Literatur oder Filme, so, dass das von Haus aus irgendwie mutige Menschen wären. Ich glaube, man wird dazu gezwungen,
ja, natürlich,
die ganze
natürlich.
Zeit.
Vor allem so diese Diskussionskultur, die gehört jetzt, finde ich, auch in diese Sendung hier im Thema Entscheidung, vor allem bei uns in der Band. Riesenthema. Diskussionskultur haben wir uns über Jahre entwickelt. Es ist immer noch so, dass wir darüber joken, aber wir machen es trotzdem, wenn es richtig ans Eingemachte geht.
Wie macht ihr es? Erzähl.
Dann gibt es.
Vielleicht kann ich das ja mit mir selbst mal machen dann.
Macht es auf jeden Fall. Bei uns gibt es dann nämlich immer, und es ist wirklich so, Sandwich-Argumentation. Also, es kommt, du sagst erstmal was Positives. So, wenn du jetzt sagst zum Beispiel, nein, ich möchte, dass wir das so und so machen. Nee, ich mach's plastischer, damit man sich das besser vorstellen kann.
Ja, genau, was? Also ein Song, eine Tour, ein Album.
Genau.
Gib mir richtig Futter jetzt.
Nein, ich möchte, dass wir, also das ist jetzt natürlich ist keine richtige Diskussion gewesen, aber nur als Beispiel. Nein, ich möchte in Hamburg jetzt in der Fabrik spielen. So, wenn das jetzt jemand sagt und wir immer im Übel und Gefährlich gespielt haben, so als Beispiel. Ne? Mhm. Und dann sagt aber jemand, nee, wir sollten aus den und den Gründen in der Fabrik spielen.
Mhm.
Und ich finde aber, wir sollten im Übel und Gefährlich weiterhin spielen, dann würde ich die Diskussion folgenderweise anfangen und sagen, das finde ich eine richtig tolle Idee. Die Fabrik ist eine super Konzertlocation. Ich habe da schon so viele tolle Konzerte gesehen. Die Stimmung ist wirklich grandios in der Fabrik. Das Übel und Gefährlich hingegen, das finde ich aber einfach wirklich besser. Da passen irgendwie mehr Leute rein. Da ist die, da tropft es von der Decke manchmal. Wir haben da schon so emotionale Sachen erlebt. Wir sollten ins Übel und Gefährlich weiterhin gehen. Deine Idee war trotzdem gut. Vielen Dank, dass du die Fabrik ins Spiel gebracht hast.
Ist das was Amerikanisches, das
keine
so
Ahnung
zu machen? Mir
es
kommt
ist
es
auf jeden
so
Fall,
vor.
Sandwich.
Das wäre ja, sehr amerikanisch.
Positiv, negativ, ja. Positiv. Das machen wir, dann versuchen wir auch.
Du hast gar nichts Negatives gesagt. Du hast erst die eine Location gelobt und dann hast du die andere,
die war
noch geiler.
Stimmt,
also das
stimmt.
War beides ja. Gut.
Ja, gut, normalerweise hätte ich wahrscheinlich
okay,
auch noch was Schlechtes
gesagt. Trotzdem bist es ja nicht du, der die Entscheidung trifft, sondern trotzdem müsst ihr die
zusammen.
Ja gemeinsam treffen.
Aber pass auf,
genau. Was sagt dann der
bevor
Nächste?
Bevor ich weitergehe, ist, wir haben uns auch angewöhnt, wir hatten nämlich mal in unserer ganz engen Crew einen Grundschullehrer auch dabei. Der hat bei uns die Technik auf und abgebaut und während den Konzerten hat er uns die Gitarren gestimmt und angereicht und so. Und der hat in der Grundschule auch gearbeitet und er hat irgendwann, als er mal so eine hitzige Diskussion mitbekommen hat, gesagt, Leute, ihr solltet die Grundschulregeln beachten. Wenn bei uns in der Grundschule diskutiert wird, dann gibt es auch die Regeln.
Leisefuchs,
man wird, nee, Leisefuchs nicht, sondern man in Diskussion nicht immer benutzen, also niemals in Diskussion immer benutzen und nicht nie benutzen. So, das ist ganz wichtig. Und das beherrschen wir total. Wenn in so einer Diskussion weil irgendjemand immer sagt, dann kannst du dir sicher sein, dass mindestens zwei immer reinbrüllen und damit klar ist, ne, dass man das
der
nicht
andere
machen darf.
Hat einen fett gefailed.
Genau. Ja. So sieht das dann, also genau, das ist so der Rahmen, dann ist immer viel Sandwich und dann es wird.
Machen das alle so wie du? Also argumentieren alle auf deine Art?
Ja.
Und
also
habt ihr
natürlich nicht immer und ne, das ist jetzt auch ein bisschen überspitzt, aber ich habe das Gefühl, das ist bei uns so drin, dass man versucht halt seine Diskussion, auch wenn sie sehr emotional werden, vor allem wenn es dann am Ende um Songs geht oder um irgendwelche kreativen
Sachen. Und das, was du auch mal zu Hause alleine hören kannst.
Ja, genau.
Das
ist
die Nummer.
Ja. Ne, dass man dann versucht, respektvoll miteinander umzugehen. Und das ist aber ein Riesenthema gewesen bei uns, weil das eben auch so persönlich, weil das so schnell persönlich werden kann. Ne, wenn
ja klar, es ist ja alles persönlich, was du machst in deinem, also das ist ja, also ne, wenn du einen Song,
genau.
Also das ist ja, wäre bei mir ja auch, ich werde da auch sehr schnell persönlich mit mir selbst.
Genau.
Und beginne mich zu verletzen. Aber meine Entscheidungsfindungsprozesse
die machst du
ja
mit dir
schneller.
Selber.
Genau,
auch so.
Genau.
Und das ist,
aber dauert das nicht wahnsinnig lang? Bis
es dauert wahnsinnig lang, es ist auch oft total nervig und wir haben auch schon zig Leute, die mit uns zusammenarbeiten, in den Wahnsinn getrieben. Weil dann so von uns Entscheidungen, wie zum Beispiel von der Booking-Agentur, ja gut, wo spielen wir denn jetzt, in der Fabrik oder im Übel und Gefährlich? Das dauert dann auch manchmal, bis wir uns zurückmelden, weil man das erstmal auskämpfen muss und so. Es ist sehr aufreibend, sehr anstrengend und gleichzeitig gibt es einem natürlich auch so ein geschlossenes Gefühl dann am Ende. Ne?
Na,
man ist dann eine Einheit,
steht dann halt
die steht, die
gut,
wurde
ne?
durchdiskutiert und an der ist dann auch nichts mehr zu rütteln. Wenn man dann das mal so entschieden hat und dann, oder wir reagieren dann echt auch schlechter drauf, wenn man dann später nochmal sagt, ja, das haben wir jetzt aber blöd entschieden, weil du das damals so und so wolltest. Das gibt's eigentlich bei uns nicht.
Das gibt's dann nicht.
Weißt du?
Ja, ich habe tatsächlich auch komischerweise, ich fäll meine Entscheidung sehr schnell. Und habe noch nie das Gefühl gehabt, im Nachhinein, das war jetzt die falsche. Vielleicht, weil ich mir das auch dann immer schön rede.
Ja, klar.
So, glaube ich. Nee, wieso, war doch super, hast doch alles richtig gemacht.
Nee, gehört ja auch dazu, mal zu scheitern. Ist ja auch wichtig für die Künstlerbiografie.
Ja,
und so.
Dass man einfach mal in so einen Topf Mist fasst.
Genau.
Aber was ich tatsächlich, ich gehe mit mir selbst ins Gespräch natürlich, wenn ich Entscheidungen treffe. Und das, also es gibt auch Entscheidungen, es sind erst tatsächlich zwei in meinem Leben gewesen, die länger gedauert haben. Dazu gehört auch das Kündigen damals. Und das hat mir nämlich meine damalige Chefin den Tipp gegeben, wenn man alleine mit sich eine Entscheidung treffen muss. Dann hat sie gesagt, mal eine Woche lang, mindestens 5 Tage. Gut, wäre auch, wenn ein Wochenende dabei wäre, also ein Samstag, Sonntag. Wenn du morgens aufwachst, direkt nach dem Aufwachen, bevor du den Tag beginnst, bevor dein Kopf sich einschaltet, dann stellst du dir die eine und die andere Variante vor.
Gute Idee.
Und dann stellst du dir das vor, im Bauch, wie sich das anfühlt. Und das machst du so 2, 3, 4 Minuten. Und erst dann stehst du auf. Und am nächsten Tag machst du es nochmal. Und dann nochmal. Und dann nochmal. Und nach 5, spätestens 7 Tagen weißt du, was das Richtige ist. Und das habe ich zweimal benutzt bisher. Und ich fand es damals ganz toll von meiner Chefin, Gabriele Fischer heißt sie. Die war wahnsinnig toll, die Chefredakteurin von Brand 1 damals. Die hat gesagt, danach weißt du, und das war eine Unternehmerin, ne? Mhm. Also die musste auch Entscheidungen treffen. Und das habe ich bisher immer wieder, also ich habe es noch einmal benutzt danach, als ich nicht wusste, was ich tun sollte. Und das gibt mir tatsächlich so eine Sicherheit,
das ist gut,
dass ich gar nicht in dieses Gefühl komme, oh, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich hasse das so sehr, wenn erwachsene Menschen, also Kinder, kein Problem. Ich darf jedes Kind fragen, was es machen soll. Mich dürfen auch Freunde um Rat fragen. Ich mag das auch. Gestern erst hat mich ein Freund gesagt, ich muss dich jetzt um Rat fragen. Aber wenn jemand ohne Konzept und eigene Vorstellungen und Ideen sagt, oh, ich weiß überhaupt nicht, was ich da jetzt machen soll, dann denke ich so, meine Güte.
Dann denk halt mal drüber nach.
Du bist 42 und Elektroingenieur, du wirst doch wohl wissen, was du machen sollst. Badesalz, Entschuldigung. Aber mich macht das irre, weil ich denke so, ey, ich muss auch immer wissen, was ich machen soll. Und für mich ist das einfach ein Zeichen von Stärke, wenn man das weiß und in der Lage ist, Dinge zu entscheiden.
Das dachte ich mich schon. Wir haben ja jetzt die Folge 7, deswegen hätte ich dich auch so eingeschätzt. Trotzdem habe ich eine Frage mitgebracht, und zwar, wie du bei kreativen Entscheidungen umgehst. Ich habe mir nämlich vorgestellt, wenn du jetzt was schreibst, kommt es dann manchmal vor, dass du dich in Sachen verrennst, so, und kommt es dann aber auch vor, wenn, also du verrennst dich und dann stellst du irgendwann fest, ach, verdammt, ich habe mich hier gerade verrannt. Machst du denn Rückzieher oder ziehst du es bis zum Ende durch in dem Glauben, na, es wird schon irgendwie wieder gut werden?
Nee, ich sehe sehr schnell, ich verrenne mich gar nicht erst, würde ich sagen. Ich sehe tatsächlich inzwischen sehr schnell, dass ich da eine falsche Entscheidung, dass ich da falsch abgebogen bin. Und meistens bin ich dann falsch abgebogen, wenn ich nicht gründlich genug nachgedacht habe. Also ich habe mich gar nicht falsch entschieden, sondern ich war schlampig.
Okay.
So, und das merke ich und das versuche ich natürlich erstmal so zu ignorieren.
Klar.
Okay. Ich denke, ach, das biegt sich schon so.
Ah, das, genau, das dachte ich mir. So dieses, komm.
Ja, das, passt schon. Ja, das passt schon. Jetzt sei mal pragmatisch und so. Und dann merke ich aber relativ schnell, ey, Moment mal. Das kannst du auch echt besser. Ne?
Jetzt, okay, ja.
So, das kannst du echt besser. Und dann bin ich ganz schnell dabei zu sagen, die 30 Seiten schmeiße ich jetzt weg. Und da muss ich nochmal neu. Oder, wobei 30 Seiten, also ich würde mal sagen, es geht, ich will es nicht um Seiten schinden, um falschen und so, aber es sind vielleicht wirklich maximal 20. Spätestens da merke ich es, weil ich ein ungutes Gefühl habe. Und dann eben merke, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen. Ich habe sie vorher nicht getroffen, sondern ich bin da so reingeschlittert. Ich muss jetzt eine treffen und muss jetzt gucken, ist das Richtige? Oder ist das irgendwie, war ich da zu schlampig, habe ich nicht nachgedacht. Und ich kann es dir sagen, wie gestern Abend habe ich eine Kolumne geschrieben. Ich schreibe ja für die Süddeutsche immer so Getränkekolumnen alle 4 Wochen. Und die schicke ich dann immer einem Kollegen und der guckt da einmal rüber. Das ist so mein Backup so ein bisschen. Ist auch einfach ein sehr, sehr guter Autor, Journalist, aber also kein Schriftsteller, sondern Journalist. Und der kann wahnsinnig gut so lektorieren, so kleine Texte und so. Und ich habe dir dem gestern ganz spät abend geschickt und habe noch beim Einschlafen mir gedacht, irgendwas stimmt mit dem Ding nicht. Und heute Morgen habe ich sie gelesen, ganz früh, weil ich früh aufgewacht bin und habe gemerkt, also von außen betrachtet hat die Schwung und Bums, ist ganz lustig, aber die hat überhaupt keinen inneren Faden. Die ist richtig blöd. Da hast du dich verrannt.
Okay.
Zwar nur auf 2 Seiten, da habe ich mich verrannt. Dann habe ich ihm sofort geschrieben, vergiss es, schmeiß weg, ich schreibe nochmal neu.
Okay.
So, weil ich tatsächlich, glaube ich, auch so immer einen Horror davor habe, in so einer Sackgasse zu stehen. Ja, und es nicht mehr weitergeht. Und ich möchte tatsächlich, vielleicht ist das ein Grund, warum ich so arbeite, wie ich arbeite und warum ich damals auch gekündigt habe. Und es wird mir jetzt klar, weil ich mich immer gefragt habe, warum habe ich dieses sichere Feld eigentlich verlassen? Ich möchte jederzeit in der Lage sein, in jedem Moment frei eine Entscheidung zu treffen. Mhm. Tun können, was ich für gut und richtig und wichtig halte. Und ich möchte nicht vor so einer Mauer stehen müssen.
Das
hat vielleicht was mit so einem Freiheitsgefühl zu tun, das ich dann zumindest im Kopf immer ganz, ganz wichtig finde und haben will. Zumindest was meine Arbeit angeht. So, ich würde nie so weit gehen, das im Privatleben einzufordern, weil da verletzt man ja andere. Aber ich möchte das in meiner Arbeit, möchte ich, dass ich frei entscheide, was ich tue.
Richtig gut.
Deshalb voll Schiss vor Sackgassen, deshalb gar nicht erst anfangen zu verrennen.
Nee, pass auf, ich habe eine Frage, die brennt mir schon länger unter den Fingernägeln. Ja. Und zwar, ich weiß gar nicht, ob das so ein persönliches Ding ist von mir, aber ich glaube, das geht vielen Musikern so. Wenn wir einen Song schreiben, dann schreiben wir den und finden den gut oder nicht gut, aber wenn wir den gut finden, dann hören wir den, oder ich generalisiere jetzt nicht, sondern mach das mal nur mit mir. Wenn ich einen Song schreibe und den finde ich gut, dann höre ich den danach öfter so. Und das Problem dabei ist, dass mit jedem Mal hören ich den tendenziell ein bisschen besser finde. Und das, glaube ich, liegt daran, das kennen wir ja auch alle, wenn wir
Das geht mir auch Songs, mit jedem Song, den
genau,
ich so höre.
Das ist ja so ein Phänomen. Ja. So, ne? Wenn du einen Song entdeckst und findest den ganz interessant und dann mit jedem Mal hören, findest du den irgendwie besser. Und so geht mir das auch oft so. Und gleichzeitig verliere ich aber mit jedem Mal hören den
professionellen Blick
darauf. Den professionellen Blick darauf, genau. Und das ist ein super großes Problem von mir. Weil wenn man einen Song schreibt, wo man das Gefühl hat, oh, der ist mir richtig gut gelungen, dann habe ich auch richtig Lust, den oft nochmal zu hören. Weil ich dann denke so, ah ja, das Gefühl ist wirklich gut getroffen. Jetzt will ich kurz nochmal nachprüfen, ob das wirklich so ist. Weißt du, was ich meine? Und dann höre ich den echt oft. Und dann wird es für mich super, super schwer,
noch Entscheidungen zu treffen.
Noch und vor allem Entscheidungen zu revidieren. So zu sagen, nee, das ist vielleicht doch nicht so ein gutes Wort. Weil das Wort habe ich jetzt 20 Mal gehört und es wurde irgendwie immer besser.
Das ist tatsächlich so ein Unterschied, weil klar, ich kenne es auch, wenn ich einen Song höre, den interessant finde, wie du vorhin gesagt hast, dann hört man den immer öfter und finde, irgendwann ist es der geilste Song der Welt.
Genau.
Und ich hätte aber gedacht, dass du eine professionelle Distanz wahren kannst zu deinen eigenen Songs, aber es ist natürlich vollkommen klar, dass es nicht geht. Der Unterschied beim Texteschreiben ist, oder zum Texteschreiben, das ist, dass ich die Texte eigentlich immer schlechter finde, je öfter ich sie lese. Weil ich es immer langweiliger finde.
Ja, okay, genau, weil genau das war meine Frage, ob dir das auch passiert, wenn du die Texte immer wieder liest, aber okay, ja.
Also ich schreibe so jetzt wie so eine Kolumne zum Beispiel, die schreibe ich so runter und dann finde ich die richtig super.
Ja.
Und dann lese ich die nochmal und finde die so okay. Und dann lese ich sie ein drittes Mal und denke, Alter, und dann fange ich an, so Kleinigkeiten zu ändern, die ich nicht gut finde.
Ja, ja.
Und dann merke ich aber, ich kann so viele Kleinigkeiten ändern, wie ich will. Das Ding hat einfach keinen Bums.
Ja, ja.
So. Und dann, also es ist eher so, zu oft gelesen, es wird langweilig und dann hat es aber meistens auch irgendeinen Grund. Und wenn ich sie dann umschreibe und dann ist es fertig und dann merke ich aber aus einer Zeit, in der ich ganz viele Entscheidungen getroffen habe, hintereinander, bezüglich jedes Worts, jedes Satzes, dann steht da so ein gutes Ding, dann kann ich das auch so stehen lassen und dann bleibt er auch gut. Aber erstmal wird es nicht besser, sondern schlechter, bis es richtig gut dasteht. Weil ich glaube, ich habe natürlich dieses Unmittelbare nicht, das du bei der Musik zur Verfügung hast. Und Entscheidungen trifft man nämlich, glaube ich, schon eher im Kopf als im Bauch. Und die Musik greift auf deinen Bauch zu und macht schöne Sachen mit dir. Und Texte gehen erstmal hier oben durch die Birne. Und ich glaube wirklich, dass man heiß für Dinge kämpfen sollte, aber mit einem klaren Kopf entscheiden. Immer. Ja,
deswegen ist bei uns auch die Arbeit oft mit einem Produzenten so wichtig. Also
genau,
mit jemandem,
weil der
noch
den kleinen Kopf hat.
Genau, der ganz neutral daran geht und es aber für mich jedes Mal total anstrengend, weil der dann in die Sachen reinfischt, die man dann selber schon so über die Zeit für gut befunden hat.
Das die ist auch so verquirlt
sind. Der absolute Fehler, den wir beim ersten Album gemacht haben, ist vorher Demos an Family and Friends zu verschicken, weil man schon so happy mit den Demos war. Und es ist so, dass alle Family und Friends, die diese Demos gehört haben, fanden das erste Album total scheiße. Weil die sich halt so an diese Demos gewöhnt haben und die so schön fanden. Das ist der absolute Klassiker. Es ist immer aber so, ist jetzt ganz schön rundgeschliffen worden und so. Und das.
Aber genau das ist es halt. Also dafür habe ich ein Lektorat tatsächlich. Genau. Mein Lektor macht das genauso. Immer da, wo ich zu heiß war, zu heißblütig im Text und mich von mir selbst habe täuschen oder einlullen lassen und eben keine Entscheidung mehr treffen konnte, kommt er mit einem ganz klaren Kopf und sagt, hier musst du aber noch mal ran. da musst du eine Entscheidung
treffen.
So, weil da bist du unentschlossen.
Ich habe mal einen Song geschrieben, so damals. Und den habe ich so in der Abi-Zeit geschrieben. Und der war so ganz emotional für mich und so. Und da gab es eine Stelle im C-Part, da habe ich immer was anderes gesungen. So immer, wie ich mich gerade gefühlt habe. So, weil ich konnte mich nicht entscheiden, weil ich das Gefühl hatte, nein, das muss immer so kommen, wie ich mich gerade fühle. So, weißt
du? Für eine egozentrische Nummer, auch geil.
Richtig Quatsch. Und damals hat dann meine Gitarristin Sophia gesagt, so, ey, Alter, du musst dich mal entscheiden. So, entscheide dich mal, was da hinkommt. Das ist totaler Quatsch. So. Und ich konnte es einfach nicht. Und wir haben dann den Song auch verworfen und haben nie was damit gemacht. So. Weil ich mich nicht entscheiden konnte.
Es ist so ein wichtiges Thema. Ich hätte das jetzt gar nicht gedacht am Anfang, dass es so ein wichtiges Thema ist. Es ist so ein grundsätzliches Thema, ne? So, an dem wir da dran sind. Guck mal, und jetzt.
Jetzt ruft er an.
Gehen wir ran, ja oder nein?
Der Herr Senator. Wir müssen rangehen.
Geh du mal ran.
Weiß man nicht. Ja, ich geh mal ran. Hallo Carsten, schön, dass du anrufst. Stell uns mal deine Frage. Wir sind hier gerade schon richtig im Entscheidungen treffen, oder auch nicht?
Musik ist für mich einer der stärksten Motivatoren, den ich kenne. Je nachdem bringt sie mich in ganz unterschiedliche Stimmen. Gott sei Dank ist das nicht so extrem wie bei Woody Allen, der in einem Film ja mal einen Charakter den Satz hat sprechen lassen, dass wenn er Wagner hört, er immer sofort in Polen einmarschieren wolle. Aber kann Musik bei euch auch solche starken Emotionen auslösen? Und vielleicht sogar anders als bei Woody Allen positive?
Klares, deutliches Ja. Definitiv. Ich benutze sie sogar, um Entscheidungen zu treffen.
Und was hörst du dann für Musik, Entscheidungen zu treffen?
Also wenn ich nicht weiterkomme.
Jein, von Fettes Brot. Sorry, war ein bisschen cheap.
Den musstest du eigentlich machen, der war so auf dem Silbertablett. Genau. Wenn ich zum Beispiel nicht weiterkomme, und man kommt ja meistens dann nicht weiter, weil man nicht weiß, wie es weitergeht, also weil ich irgendeine Entscheidung treffen kann. So, und dann bringe ich mich in eine Stimmung, von der ich glaube, dass sie richtig ist für diese Atmosphäre dieses Textes, dieses Romans. Und dann setze ich mir das auf die Ohren, also auch unbedingt mit Kopfhörer, damit da außenrum nichts mehr ist. Und dann mache ich das auf Repeat. Und dann höre ich einen Song nochmal und nochmal. Und ich höre diesen Song tagelang. Ich habe schon ganze Bücher zu einem einzigen Song geschrieben.
Oh wow, da hätte ich ganz große Angst, dass ich mir den Song damit kaputt mache.
Nee, der Song steht dann gerne auch mal am Anfang.
Okay, ja gut.
Der wird dann auch zitiert.
Ja,
also
macht Sinn.
So mein aktuellen Roman River Clyde, da steht vorne der Text von Traveling Man von Digger Barnes, weil der mir da durchgeholfen hat. Und das wirklich, und ich bringe mich in genau, das ist die Frage ist perfekt, Carsten. Ich bringe mich in genau die Stimmung, die ich brauche, um mich so auszuleeren, also um den ganzen Müll, den Alltagsmüll so rauszuziehen und nur noch in diesem Beat zu sein und in diesem immer gleichen Text, und dann weiß ich irgendwann haargenau, also ein Song kann mich richtig durch eine Szene durchziehen, durch ein ganzes Buch oder da durchschieben und mir helfen. Und dann muss ich gar keine Entscheidung mehr treffen. Ich weiß dann tatsächlich einfach, der Song macht den Film auf dem Kopf und ich weiß, was los ist jetzt hier. Das ist ganz irre.
Das ist echt gut, ja. Es gibt ja viele Leute, die Musik richtig benutzen, so zum Beispiel zum Sport. Es gibt ja viele, die dann irgendwie Rocky hören oder whatever, um sich halt zu pushen.
Ich höre immer Rocky zum Schreiben, natürlich.
Genau. Und das kann ich nicht. Also ich kann Musik ganz selten so als plumpes Vehikel benutzen oder als, weißt du, was ich meine?
So, um mich wie zu pushen, ich sie benutze. Oder,
nee, das finde ich aber nicht plump, was du gerade gesagt hast, sondern du bringst dich in so eine Stimmung. Und das klappt bei mir nicht so gut, weil ich immer Probleme habe, die Musik so im Hintergrund laufen zu lassen.
Ist dir zu wertvoll.
Ja, das klingt so doof, aber ja,
genau. Dafür, es ist sie zu verballern.
Um sie einfach so wegzu. Ich kann zum Beispiel auch beim Joggen schlecht Musik hören.
Hasse ich total, beim Sport Musik zu hören.
Genau.
Da höre ich Nachrichten.
Das funktioniert nicht so gut, aber was sehr gut funktioniert ist, für mich, mich in so traurige Stimmung zu bringen. Also haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass ich nicht so gut weinen kann. Dass ich das ganz schwierig finde. Aber manchmal gibt es ja so Momente, wo das so super hilfreich ist, einfach mal zu weinen, um loszulassen.
Ja, weil halt körpereigene Opiate ausgeschüttet werden.
Und um sich mal zu entleeren, wie du es gerade so schön gesagt hast. Ja, emotional zu entleeren. Ja. da hilft mir Musik jedes Mal ganz, ganz doll.
Ja.
Mich in so Stimmung rein zu bewegen, um Gefühle stärker zu machen. Also als Katalysator funktioniert Musik bei mir ganz doll, aber es darf nicht so plump sein.
Darf nicht so eine Psychokacke sein.
Nee, genau. Also das funktioniert auf der einen Seite zum traurig sein, aber natürlich auch so, um für so einen Neustart funktioniert das auch ganz oft, finde ich. Wenn so, weißt du, dann wache ich schon auf und ich merke so, geil, heute ist ein Tag, heute wird irgendwas richtig Gutes passieren. Und dann höre ich schon die Pauken und den Beat so losgehen. Und wenn ich dann so passende Musik anmache, dann ist der Tag auch gleich groß. Und ich finde das immer ganz komisch, wenn dann mein Umfeld das nicht versteht.
Dass so du die ganze Zeit doch diesen... Ja, ich habe zum Beispiel, wenn ich koche, gibt es zwei Sachen. Entweder höre ich Deutschlandfunk, aber richtig den Nachrichtenfunk, so mit ständig Debatten, Diskussionen. Oder ich höre Paul Weller live in London, glaube ich, Shout to the Top.
Okay.
So orchestriert.
Mhm.
Zwei Möglichkeiten.
Ja, ist interessant.
Das funktioniert total. Und dann schleudere ich das ganze Essen durch die Küche, wenn ich das höre. So, weil es mich so aufballert.
Ja, das ist ganz gut. Ich versuche das immer wieder, um nochmal auf die Frage von Carsten zu kommen. Mhm. Darf ich überhaupt, das weiß ich gar nicht, ob das darf ich überhaupt einfach so Carsten sagen?
Also Carsten kommt ja aus dem Ruhrgebiet und ich glaube, er freut sich total, wenn er Leute nicht siezen muss.
Ja.
Und wahrscheinlich ist er ein totaler Horror für die Protokollchefin des Senats, deshalb.
Okay. Ich mache das jetzt einfach nochmal so und wenn ich ihn das nächste Mal treffe, dann werde ich wieder zu schüchtern
sagst du
sein,
bitte,
um das
Herr Senator.
Wirklich zu genau fragen und werde ich so ein bisschen umschiffen, aber jetzt in diesem Podcast, um so ein bisschen nicht so förmlich zu machen, sage ich jetzt einfach Carsten.
Ja, darf man, glaube ich.
Um auf die Frage nochmal zurückzukommen, ich versuche das manchmal mit Klassik, so mich in so eine Stimmung zu kriegen und dann bin ich immer so ein bisschen sauer auf meine Eltern, weil ich das Gefühl habe, wir haben zu wenig Klassik gehört.
Oh, wir haben sehr viel Klassik.
Um wirklich so diesen richtigen Zugang zu, also ich muss mich dann immer echt zwingen, um da reinzukommen.
Ey,
und wenn ich
einfach,
drin bin, dann bin ich auch drin, aber es dauert jedes Mal.
Ja, pass auf, das nächste Mal hörst du einfach Puccini.
Ja.
Puccini ist die Heulsoße.
Puccini ist Carmen, ne?
Das ist Georges Bizet. Puccini ist La Bohème.
Ah, La Bohème, okay.
Turandot, ganz krass. Okay. Geht immer um Leben und Tod. Ja. Bizet ist aber auch, Carmen ist auch super. Ja, sowas. Aber Puccini ist schon so der Tränendrüse Galore.
Ja.
Das ist so der Nick Cave und unter den klassischen Opernkomponisten.
Ja, das ist gut. Das nehmen wir als Zitat.
Da müssen wir immer so ein Zitat.
Kirschbier und Tomatensalat, das ist so... Ja, das sind so die Nick Cave des Podcasts so. Und so die Paul Weathers des Podcasts. Ja.
Oh Mann, wir müssen nochmal zu unserem Thema zurückkommen.
Ja, ich hatte noch was und zwar, du hast es jetzt eigentlich schon beantwortet.
Ich habe noch eine Frage, aber ich glaube, vielleicht ist deine besser.
Eigentlich wollte ich, das ist auch so ein bisschen blöd, ne, aber ich habe die Frage rausgesucht, natürlich, weil sie mich sehr interessiert hat und aber auch, weil ich mich selber reflektieren wollte. Und zwar
das ist doch super Gesprächsvoraussetzung.
Ja, eigentlich schon. Ne? Und zwar, ob es Entscheidungen in deiner Karriere gibt, die du dann so richtig bereust. Da hast du jetzt schon gesagt, nee, tust du nicht. Was
doch.
Ich wahnsinnig merkwürdig finde, ehrlich
doch.
Gesagt. Ja.
Ich rede nur nicht so gern drüber. Pass
okay.
auf, aber ich erzähle es jetzt.
Ja, genau. Das,
also
die,
ich war,
die möchte ich nämlich hören.
Es gibt ein Buch, das mir gerade heute noch im Interview, oder heute immer noch im Interview mit Feuilleton oder so, voll um die Ohren fliegt.
Mhm.
Und ich war nicht mehr ganz jung und brauchte das Geld.
Mhm.
Und
Das Orgasmusbuch?
Das Orgasmusbuch. Haben wir da schon drüber geredet?
Nee, aber ich habe es natürlich auch gesehen.
Oh Gott, das ist so geil.
Und
das ist auch,
ich wollte natürlich auch mit dir drüber sprechen, aber ich dachte, wir lernen uns erstmal noch ein bisschen besser erkennen.
Nicht mal so richtig gutes Orgasmus.
So ein mittelgutes Orgasmus.
Ja, weil ich einfach mich natürlich komplett gedrückt habe. Da.
Mhm.
Also ich war so, weiß ich nicht, Anfang 30, glaube ich. Und mir wurde echt viel Geld angeboten, zusammen mit einem Kollegen, ob wir nicht ein Buch, das heißt, er kommt, sie kommt.
Mhm.
Und wir haben von zwei Seiten, also man kann das Buch von zwei Seiten lesen, was ganz tricky ist. Und wir haben von, ja, wir schreiben so aufeinander zu. Ha, ha, ha.
Nee, es hat wirklich einen künstlerischen Anspruch. Es ist jetzt nicht so ein plumpes Ding so. Das kannst du auch wirklich...
Es ist einfach nur ein Fickbuch.
Das
ist aber echt nicht mal besonders, also zumindest meine Hälfte nicht besonders gut ist, weil es dafür nicht explizit genug ist,
ja,
weil ich immer elegant darüber hinweg schreibe.
Okay.
So, So, also es ist ein Buch,
das... Du bist nicht auf den Punkt gekommen.
Ja. Genau, ich habe den Punkt nicht gemacht, Touchdown hat nicht stattgefunden. Also auf jeden Fall, ja, das bereue ich nicht schlimm, weil es auch immer eine lustige Geschichte ist. Es ist eine lustige Geschichte und inzwischen ist es mir auch wurscht, aber es gab Phasen, als ich dann gemerkt habe, oh, jetzt werde ich vielleicht auch den Sprung von der reinen Genre-Autorin hin zu irgendwas machen, was vielleicht doch mal irgendwann als Literatur gilt. Ich sag dir, es wird mir noch so oft auf die Füße fallen und es wird in jedem zweiten Interview oder so in der Anmoderation die und die Preise.
Oh, unangenehm,
und,
ja.
Ihre Krimis sind nicht nur Krimis, sondern richtig Romane. Aber sie hat auch ein Orgasmusbuch geschrieben. Ich denke jedes Mal, das hat sogar den Untertitel Das Orgasmusbuch. Es ist wirklich schrecklich. Und ja, es war schönes Geld. Ich habe damit Steuerschulden bezahlt. Mhm. Das muss ich nämlich dazu sagen. Ich habe das Geld auch einfach wirklich gebraucht, weil ich Schulden beim Finanzamt hatte. Ja. So, es ist die Struktur, die mich da reingebracht hat. Und jetzt sind wir schon bei der Puccini-Oper. Mhm. Kann gar nichts dafür,
zum Höhepunkt,
dass ich so schwindsüchtig geworden bin.
Dankeschön. Sorry. Oh, dankeschön. Ist doch eine gute Geschichte. Ganz echt so. Gibt's auch ganz viel so.
Bereust du irgendwas?
Ich habe auch lange drüber nachgedacht und war erst so auf diesem Film, nee, weil alle Entscheidungen haben ja dahin geführt, wo man jetzt ist und so.
Bladibla.
Genau, es gibt eine Sache, die mich tatsächlich sehr konkret wahnsinnig ärgert und ich werd's nicht so konkret für unsere Hörerinnen und Hörer machen, weil ich weiß, dass man damit manchmal was kaputt macht, aber es gibt eine Synthesizer-Lied-Melodie in einem Song, den wir mal veröffentlicht haben, der mich wahnsinnig ärgert und wo ich rückblickend einfach so traurig darüber bin, dass wir den gewählt haben.
Ole, ich habe ein Orgasmusbuch.
Ja, ich weiß, das ist so ein bisschen...
Das ist mir jetzt von Sekunden aber, sind die?
Nee, das ist nicht drei, er kommt immer mal wieder und er zerstört für mich diesen Song und er zerstört fast sogar dieses Album für mich.
Boah, du Snowflake.
Nee. Und das...
Entschuldige.
Das bereue ich wirklich richtig. Und
ich kann da nur sehr drüber
lachen. Ja, ich weiß, dass du da sehr drüber lachen kannst. Ich weiß, dass ich aber auch schon in diesem Podcast über unsere Tschechien-Tour gesprochen habe, die ich im Rückblick auch nicht nochmal gemacht hätte, die jetzt auch nicht die beste Entscheidung war.
Ja, weil die euch ja richtig an den, die hatte ich ja richtig an den Rand gebracht.
Ja, genau.
Ist das überhaupt, soll ich das nochmal? Aber gut, dass du dich anders entschieden hast.
Ja.
Wie gut, dass du dich anders entschieden hast. Kann man es denn lernen,
sich richtig zu entscheiden?
Ja, oder mutiger zu werden in diesen Entscheidungen? Oder ist das einfach, was wir am Anfang gesagt haben, so eine Zwangsläufigkeit?
Ja, ich glaube, es ist ja so, das habe ich mir auch aufgeschrieben als Frage, aber auch quasi, also die Antwort liegt auch auf der Hand, nämlich ob die Angst auch ein Treiber ist oder ob sie Kreatives blockiert. So, ne? Die Angst vor den Entscheidungen. Und ich
würde immer sagen, es ist ein Treiber.
Ja.
Weil ich habe keinen Bock auf Angst.
Ja.
Also deshalb auch dieser komplizierte, etwas blumige Titel, der Mut ist der schnelle Bruder der Angst. Mhm. Also, ich kenne Angst, ich kenne auch richtige Ängste, zur Genüge ehrlich gesagt, und habe irgendwann gelernt, dass ich mich nicht von der Angst treiben lassen kann, dass die Angst kann das nicht regieren hier, das geht nicht, dann funktioniert das alles nicht, also dann ist es nicht das, was ich will,
ja,
das Leben, so, und da hilft mir einfach mein Mut. So, also ich will jetzt ja gar nicht rumflexen, aber ich glaube, ich bin tendenziell ein mutiger Mensch. Und seit ich das verstanden habe, dass ich eine große Portion Mut aus mir rausholen kann, und das habe ich tatsächlich nicht in meiner Arbeit gelernt, das habe ich in schwierigen Situationen im Leben gelernt, die tatsächlich bedrohlich waren. Und seit ich das weiß, dass ich da ein Reservoir habe an Mut, und da habe ich dann seitdem habe ich vor der Angst keine Angst mehr, weil ich das Gefühl habe, so, da ist der schnelle Bruder der Angst, der dann die Flucht nach vorne ergreift und eben nicht in die Ecke und sagt, ja gut, dann komm, dann entscheiden wir jetzt halt irgendwas. Steht da, also so, ich habe wirklich mal das Gefühl, der Mut, der kommt so um die Ecke gerannt, wenn ich auch nur einen Anflug von Ängstlichkeit zeige, dann kommt mein Mut und sagt, come on, Baby, dann entscheiden wir halt jetzt irgendwas. So. Und allein die Tatsache, dass das möglich ist, hilft mir immer weiter. Und zu sehen, dass es funktioniert, dass das wie geschmiert dann manchmal läuft, das ist dann auch so ein Lerneffekt natürlich. Also man lernt schon, also ich habe schon gelernt, wie das geht mit dem Mutigsein. Nach 2-3 Mal, ach guck mal, funktioniert, muss ja gar keine Angst mehr haben. So.
Ja, ich möchte das unterschreiben, das hast du gerade ganz schön zusammengefasst. Ich möchte nur noch dem hinzufügen.
Das war jetzt wieder deine geile Argumentation. Genau.
Nee, ich möchte aber dem hinzufügen, dass ich auch jedes Mal das Gefühl habe, wenn man vor einer Sache richtig Angst hat, dann zeigt das ja auch immer, dass einem die Sache besonders wichtig ist, weil sonst hätte man auch nicht so Angst davor, was falsch zu machen. Und das gibt mir immer das Zeichen, dass ich eigentlich auf dem richtigen Weg bin, wenn die Angst kommt. Das merke ich auch jedes Mal vor jedem Auftritt, wenn die Angst kommt, den Auftritt zu verkacken. Dann ist es erst die Angst und dann im nächsten Augenblick denke ich so, ja, aber geil, das zeigt mir auch, dass mir das echt wichtig gerade ist, was hier passiert. Und das zeigt einem wiederum, dass man, oh, pass auf, jetzt kommt der große Bogen, dass alle Entscheidungen, die man bisher getroffen hat, einem irgendwie auf den richtigen Pfad gebracht haben.
Danke, Ole. Ja. Danke. Ich habe jetzt, hab jetzt noch so eine Drama-Frage.
Oh, das war ganz schrecklich. Das, ja, okay.
Eine Drama-Frage.
Ja, mach mal bitte.
Ja, weil du hast natürlich recht damit. Aber jetzt pass auf. Das ist eine super harte Entscheidung. Frage von meinem Sohn. Nie wieder gehen oder nie wieder bleiben?
Ja, das ist natürlich nicht zum Antworten. Also, weil nie wieder gehen würde ja irgendwie Stillstand bedeuten. Und nie wieder bleiben, das könnte ich mir auch gar nicht vorstellen. Denn ich brauche das schon. Ich brauche schon meinen sicheren Ort, wo man zurückgehen kann, wo alle seine Leute sind. Ich will wieder nach Hause. Ich brauche Rückenwind, ein bisschen Schlaf und Schnaps, bis ich mich wiederfinde. Hat es nie in einen Song gebracht,
die Zeilen. Wunderschön, bitte.
Aber die schwirren mir oft durch den Kopf. Wenn es alles mal zu viel wird, dann denke ich immer, ich muss mal wieder nach Hause.
Ja, kann ich, genau. Ich würde, genau. Also dann lieber nie wieder gehen. Dann bleibt man halt.
Ja. So sieht's aus.
Aber du, wir gehen jetzt.
Ja, wir gehen jetzt. Weil das reicht jetzt auch, ne? Vielen lieben Dank an unsere Hörerinnen und Hörer, dass ihr so aufmerksam zugehört habt. Ihr seid bestimmt nicht abgedriftet, sondern ihr habt euch entschieden, weiterhin zuzuhören und das freut uns sehr. Seid gespannt, was wir in 2 Wochen bearbeiten. Was bearbeiten wir? Hast du einen Wunsch? Ich weiß auch nicht. Vielleicht lass uns doch einfach mal.
Lass uns einfach mal gar nichts entscheiden mehr heute.
Genau, wir machen mal so eine blaue Folge, wo wir einfach Tequila trinken.
So einen richtigen Laber-Podcast.
Genau, einfach nur labern, labern, labern. Und reden wir nochmal mit der Mopo und XFM, dass es auch nicht sein kann, dass die uns so auf 45 Minuten beschneiden.
Ole, wir sind, glaube ich, schon bei 55.
Okay, dann große Sorry. Wir hören uns wieder in 2 Wochen.
Ahoi, bis bald.
Tschüss. Tschüss.
Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit 917 XFM und der Hamburger Morgenpost.